Wir hören auf den Predigttext Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Herr, nun bitten wir dich, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, hier der Bibeltage in Hannover, und wir begrüßen auch alle, die uns jetzt durch die Übertragung verbunden sind. Wer London als Tourist besucht, kommt an einem Besichtigungstermin kaum vorbei. Und das ist Madame Tussaud, das berühmte Wachsfigurenkabinett. Viele berühmte Persönlichkeiten werden dort verblüffend realistisch dargestellt. Politiker, Künstler, Sportler. Von Weitem betrachtet könnte man sie fast für lebendig halten. Aber jeder weiß, das sind nur Attrappen. Wie gut gemachte Mumien etwa, die sehen lebendig aus, aber in Wirklichkeit sind sie tot. In unserem Predigttext stoßen wir heute auf das Kurzporträt einer Gemeinde, wir haben es eben gehört, die wird von Jesus so bewertet: Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Offenbarung 3, Vers 1. Diese Gemeinde sieht nach außen hin noch sehr lebendig aus. Wie manche der Figuren bei Madame Tussaud. Da versammeln sich noch regelmäßig Leute. Es gibt ein ausgedehntes Veranstaltungsprogramm. Der Internetauftritt ist einigermaßen up to date. Von außen sieht man nichts Außergewöhnliches. Du hast den Namen, dass du lebst. Und hier ist der Unterschied zu Madame Tussaud. Dort in London weiß jeder, dass es sich um Attrappen handelt. Bei der Gemeinde in Sardes offensichtlich nicht. Die halten sich sogar für ziemlich lebendig, und das macht die Lage noch schlimmer. Mancher wird sich fragen, wie kommen wir heute ausgerechnet nach Sardes, dort in Kleinasien, im Gebiet der heutigen Türkei? Wer setzt uns heute diesen schwierigen Predigttext auf unsere Tagesordnung? Und die Antwort haben Sie schon gehört, es geht um die Bibeltage Hannover. Wir haben an diesem Wochenende ein neues Thema begonnen, das uns nun über die nächste Zeit hinweg begleiten wird. Das Buch der Offenbarung studieren wir bei den Bibeltagen. Und zu dieser Predigt gibt es deswegen heute auch nochmal ausnahmsweise ein Handout. Auch wenn Sie uns über YouTube folgen, können Sie das ausdrucken. Das steht über die Homepage der BEG zur Verfügung. Ich hoffe, Sie sind hier alle möglichst auch ausgerüstet mit diesem Handout. Und wir sind diesmal bis Anfang von Kapitel 3 gekommen. Also das ist jetzt der offizielle Abschluss dieser Bibeltage. Und Sie werden in den kommenden Tagen die Vorträge von gestern, auch die von Professor Seidel, veröffentlicht finden über YouTube auf den üblichen Wegen. Also schauen Sie nach. Heute geht's los mit dieser Predigt und dann im Laufe der Woche folgen die anderen Vorträge vom Wochenende hinterher. Und wir hatten gesehen, in Kapitel 2 bis 3 findet sich eine besondere Sammlung von Briefen. Diese Briefe hat Jesus Christus, der Auferstandene und Erhöhte, selbst formuliert. Und aufgeschrieben wurden sie nach Diktat durch den Apostel Johannes, der befindet sich zu dem Zeitpunkt im Exil auf der Insel Patmos, wenige Kilometer von diesen Städten in Kleinasien entfernt, etwa zu Ephesus, das ist die erste Stadt, die den Brief bekommt, sind es 100 Kilometer roundabout. Wahrscheinlich sind diese sieben Briefe die berühmteste Briefsammlung der Weltliteratur. Sie richten sich eben an sieben konkrete Gemeinden dort im Gebiet der heutigen Türkei. Aber die Zahl sieben ist kein Zufall, denn es gab damals in der Gegend noch weitere Gemeinden. Warum ausgerechnet sieben Briefe und nicht acht oder sechs? Mit diesen sieben Briefen richtet Jesus sich an seine gesamte Gemeinde, denn sieben ist in der Bibel die Zahl der Vollständigkeit. Der Vollständigkeit oder der Vollkommenheit. Und dadurch, dass Jesus sieben Briefe schreiben lässt, macht er deutlich, es geht ja an diese sieben Gemeinden, aber es geht auch an die gesamte Gemeinde. Und wir hatten gesehen, diese Briefe sind von Anfang an als offene Briefe angelegt. Ein sehr modernes Kommunikationsmittel. Alle Briefe sind sehr speziell, auch das haben wir gestern gesehen, reden in diese konkrete Gemeindesituation hinein, damals im ersten Jahrhundert. Aber darüber hinaus haben sie Bedeutung für sämtliche christlichen Gemeinden in der damaligen Welt und heute genauso. Und deshalb steht bei jedem dieser Briefe im letzten Vers derselbe Satz: Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also Plural. Allen Gemeinden sagt. Sieben verschiedene Herausforderungen, die es zu allen Zeiten in der Kirchengeschichte gegeben hat. Und darum bieten uns diese sieben Briefe eine sehr praktische Handreichung, um jeweils unsere eigene Situation zu überprüfen. Die Situation unserer Gemeinde, aber auch unsere ganz persönliche Situation. Die ersten vier Sendschreiben haben wir gestern miteinander studiert. An die Gemeinden in Ephesus, in Smyrna, in Pergamon und in Thyatira. Und heute Morgen steht nun die Stadt Nummer 5 auf dem Programm mit dem Namen Sardes. Im September geht es dann weiter, 13. bis 15. September, mit Philadelphia und Laodicea. Und dann werden wir mit Kapitel 4 in die große Zukunftsperspektive der Offenbarung einsteigen, die sich bis zum Schluss des Buches in Kapitel 22 dann entfalten wird. Wir haben also noch einiges vor uns. Und jetzt zügig hinein in diesen fünften Brief, der beinahe auf einer Postkarte auch Platz hätte. Er besteht nämlich nur aus sechs Versen. Aber diese sechs Verse, Sie haben es schon gehört, die haben es in sich. Ich lese sie nochmal. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße, das heißt, kehr um. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In Vers 1 haben wir eine auffällige Formulierung gleich am Anfang, die ist schnell zu erklären. Da steht dem Engel der Gemeinde, zu Sardes sage, Engel, das heißt Angelos im Griechischen und das bedeutet wörtlich Bote. Und wir wissen, es gibt in der Bibel himmlische Boten und menschliche Boten. Also in der Weihnachtsgeschichte zum Beispiel treten die Engel als himmlische Boten auf, die da plötzlich auf Bethlehems Feld erscheinen. Aber oftmals sind Engel auch menschliche Boten und hier ist offensichtlich Letzteres gemeint. Also ein menschlicher Bote, ein Vertreter dieser Gemeinde in Sardes, der den Johannes in seiner Verbannung auf Patmos besucht hat. Warum wissen wir, dass das hier ein menschlicher Bote ist? Nun, Gemeinden bestehen bis heute nicht aus Engeln, sondern aus Menschen. Und wenn ein Apostel im Gefängnis war, dann hielten die Gemeinden in der Regel durch besonders beauftragte Boten Kontakt zu ihm. Und so war es auch diesmal. Johannes auf Patmos, er kommunizierte mit den Gemeinden über solche Boten. Diese Boten brachten ihm auch Essen ins Gefängnis oder dort ins Exil, Schreibmaterial, Bücher, Medikamente, was er sonst so brauchte. Und bei einem dieser Besuche bekam eben der Bote aus Sardes dieses Bündel mit den sieben Briefen in die Hand gedrückt, möglicherweise auch schon eine größere Fassung des gesamten Buches der Offenbarung. Und er hat den dann später vor versammelter Gemeinde in Sardes sicherlich vorgelesen. Und das muss in Sardes eine krasse Aufregung ausgelöst haben, als dieser Brief vorgelesen wurde. Stellen Sie sich vor, über diesen Brief stünde und dem Engel der BEG in Hannover schreibe. Und dann kommt dieser Text. Der Eingangssatz dieser sieben Briefe ist ja bei allen sieben Briefen gleich, aber dann wird es immer sehr speziell. Und ein Alleinstellungsmerkmal von Sardes, also von diesem fünften Brief, besteht in Folgendem. Wir lesen hier nichts von Angriffen, denen diese Gemeinde in Sardes ausgesetzt wäre, wie bei den anderen Gemeinden. Also wir lesen hier nichts von Angriffen von außen oder Angriffen von innen. Es gibt keine Verfolgung wie in Smyrna oder Pergamus. Es gibt keine Irrlehren wie in Ephesus oder Thyatira. Es gibt keine Probleme mit dem Ruf dieser Gemeinde in der Öffentlichkeit, mit ihrem öffentlichen Standing. Seltsam. Und trotzdem begegnet uns im fünften Brief die härteste Diagnose, die Jesus seinen Gemeinden bisher gestellt hat. Du bist tot. Das ist offensichtlich auch der Grund dafür, dass der Teufel, von dem hier auch noch gesprochen wird, keinen Anlass hat, die Gemeinde durch falsche Lehren oder durch äußere Attacken anzugreifen. Das ist gar nicht mehr nötig. Diese Gemeinde ist ohnehin bereits tot aus der Perspektive des Widersachers. Und deswegen kann sie im Sinne des Teufels auch keinen Schaden mehr anrichten. Das ist glücklicherweise nicht das Einzige, was man über diese Gemeinde jetzt liest, aber es steht erstmal sehr massiv am Anfang. Warum? Wie konnte es dazu kommen? Was war da los in Sardes? Was muss passieren, dass der Herr Jesus einer Gemeinde die Diagnose stellt, du bist tot? Um die Situation der Gemeinde besser zu verstehen, wollen wir uns kurz die Stadt anschauen, in der sie damals klarkommen mussten, Sardes. Sardes war zu diesem Zeitpunkt, also Ende des ersten Jahrhunderts, Johannes wird das um 95 nach Christus geschrieben haben, als Stadt längst auf dem absteigenden Ast. Obwohl der Ruf über die Stadtgrenzen hinaus noch intakt war, die Touristen kamen noch nach Sardes, aber man hat einmal bessere Jahre gesehen. Inzwischen zum Ende des ersten Jahrhunderts zehrte die Stadt vom Glanz der Vergangenheit wie so eine alte Kurstadt, die in die Jahre gekommen war. Und die Patina des Verfalls war überall zu sehen. Heute kann man noch einige Ruinen dieser Stadt bestaunen. In der Nähe eines Dorfes mit dem Namen Sard, das liegt ca. 10 Kilometer von Salili entfernt und Salili gehört zur türkischen Provinz Manisa. Heute nur noch Ruinen. Gegründet war diese Stadt 1200 vor Christus, etwa Hauptstadt des Königreiches Lydien. Der berühmteste Sohn dieser Stadt, wahrscheinlich bis heute, war, den Namen kennen Sie alle, Krösus. Krösus lebte im 6. Jahrhundert. Und das deutet schon auf den enormen Reichtum hin. Wie kam es dazu? Laut Herodot verdankt sich der Wohlstand dieser Stadt, unter anderem diesem reißenden Fluss Paktalos, der das Gold aus dem Tomolos-Gebirge bei Sardes heraus wusch gewissermaßen und vor die Haustür dort in Sardes spülte. Also der Paktalos brachte ihnen Gold. Sie hatten dort einen wichtigen Industriezweig entwickelt, Veredelung von Gold und Silber. Und außerdem war Sardes bekannt für die Herstellung und Färbung von Wollmaterial und Teppichen. Auf einem Hügel des Tomolos-Gebirges, das war so das Wahrzeichen, da lag 900 Meter über der Talebene des Hermonflusses die Akropolis, also die herausgehobene, schöne Stadt von Sardes. Im Laufe der Geschichte erlitten sie viele Rückschläge. Sie kamen 133 vor Christus unter römische Herrschaft. Sie wurden 17 nach Christus schwer getroffen von einem Erdbeben, aber durch großzügiges Sponsoring von Kaiser Tiberius wieder aufgebaut. Und jetzt sind sie am Ende des ersten Jahrhunderts angekommen und da zehrt die Metropole von ihrem alten Wohlstand. Aber irgendwann ist auch der aufgebraucht. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Das könnte man auch zu dem Zeitpunkt über die Stadt sagen. Und in dem Moment, wo es über Menschen gesagt wird, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot, fühlt man sich so an Zombies erinnert. Ja, The Walking Dead. Und diese Beschreibung betrifft offensichtlich so viele Gemeindeglieder dort in dieser Gemeinde, dass es den Gesamtzustand der Gemeinde prägt. Also, die große Mehrheit dort in Sardes bestimmt den Pegelstand. Und Jesus unterscheidet nun in diesem Brief ganz ausdrücklich zwischen einer satten Mehrheit und einer sauberen Minderheit. Sie werden gleich sehen, wie ich zu diesen Begriffen komme. Zwischen einer satten Mehrheit und einer sauberen Minderheit. Und es geht los mit der satten Mehrheit. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige, das ist die Minderheit, aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Das ist die saubere Minderheit, aber es geht los mit der satten Mehrheit. Auch in dieser satten Mehrheit sind nicht alle Katzen grau. Sondern es gibt in dieser satten Mehrheit ganz offensichtlich zwei verschiedene Gruppen, aus denen diese Mehrheit sich zusammensetzt, die auf den ersten Blick von außen gar nicht so leicht zu unterscheiden sind. Erst sagt Jesus, du bist tot. Da steht im Griechischen das Wort Nekros und das bezeichnet vor allem den geistlichen Tod. Also einen inneren Zustand. Du bist fern von Gott. Du hast keine persönliche Lebensverbindung zu ihm. Du bist tot. Dieses Wort verwendet Paulus im Epheserbrief, als er die Situation der Epheser vor ihrer Bekehrung beschreibt. Da sagt Paulus in Epheser 2, Vers 1, auch ihr wart tot durch eure Übertretung in Sünden. Ihr wart fern von Gott. Und genau das gleiche Wort, Nekros, verwendet auch Johannes hier. Ihr seid tot. In den Augen vieler galten diese Leute noch durchaus als lebendig. Man kann sagen, die allgemeine Stimmung war besser als die wirkliche Lage. Sonst sagen wir das ja oft umgekehrt. Also die Lage ist besser als die Stimmung, aber hier war die Stimmung besser als die Lage. Du hast den Namen, dass du lebst. Du hast den Namen, dass du lebst. Daher kommt unser Begriff Namenschristen. Die haben sich selber noch Christen genannt mit Namen. Die haben auch von anderen noch diese Zuschreibung bekommen. Ja, das sind Christen in Sardes. Aber was heißt das? Wer darf sich Christ nennen? Je niedriger die Schwelle ist, ab der man jemanden als Christen bezeichnet, umso weniger bedeutet das Wort. Irgendwann bedeutet es gar nichts mehr, weil alles und jedes als Christ bezeichnet werden kann. Also nochmal, die Tatsache, dass jemand als Christ bezeichnet wird, sei es von anderen oder von sich selbst, macht ihn noch nicht automatisch zu einem Christen. Ganz klar. Sondern erstmal nur zu einem Namenschristen. Ja, und das ist ja in den großen Kirchen, aber auch in manchen kleineren ein Problem. Und etwa in der EKD, also in den evangelischen Landeskirchen, haben sich die Kirchenfunktionäre dann manchmal mit einem Trick beholfen, wenn sie damit konfrontiert waren, ja, es gehören Tausende zu euren Parochien, aber es sind nur 10 im Gottesdienst, so zum Beispiel, ne? Und ein Bischof, ein ziemlich bekannter Bischof der Hannoverschen Landeskirche, hat Ende der 80er Jahre Folgendes gesagt, Horst Hirschler. Der hat es so beschrieben, wie bei der Nähmaschine enge und weite Stiche einzustellen sind, so gibt es Christen mit engen Stichen, das heißt regelmäßigen Gottesdienstbesuch, engagierter Mitarbeit, und es gibt Christen mit weiten Stichen und seltener Aktivierung ihrer Kirchenzugehörigkeit. Schöne Formulierung, eine seltene Aktivierung ihrer Kirchenzugehörigkeit. Und dann fügte Bischof Hirschler noch hinzu, Hauptsache der Faden hält. Und dann haben wir ihn mal gefragt, ja, was meinen Sie, ist wohl der Faden? Wir vermuten die Kirchensteuer. Hauptsache dieser Faden hält. Der Faden kann halten, aber er macht dich noch nicht zum Christen. Und Jesus warnt hier vor genau diesem Irrtum, Hauptsache der Faden hält, vor diesem Problem, das Scheinchristentum zu verharmlosen. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Das Neue Testament redet häufig davon. Wir haben die Lesung gehört vom Haus auf dem Sand und Haus auf dem Fels. Haus auf dem Sand, das sah sehr stabil aus, bis der Sturm kam und dann wurde es weggefegt. Scheinchristentum. Judas Iskariot gehörte zum Jüngerkreis, ein klassisches Beispiel für einen Scheinchristen. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 5, und da bringt er das Problem auf den Punkt. Diese Leute, diese Scheinchristen, haben den Schein der Frömmigkeit. Und das Wort, was er hier im Griechischen verwendet, meint die äußere Form, Morphosin. Sie sind formal Christen, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber ihre Kraft verleugnen sie. Die Kraft der Frömmigkeit. Die Scheinchristen sind keine Christen. Die Scheinchristen sind noch keine Christen. Jesus wirbt ja um sie. Und dieser Beobachtung verdankt sich auch der Titel unserer Predigt. Sie haben das schon gesehen, nicht Christen in der Kirche? Antwort ja. Die Kirche ist, wie die Reformatoren das genannt haben, ein Corpus permixtum. Und das gilt für die Landeskirchen genauso wie für die Freikirchen. Das gilt wahrscheinlich auch für viele Hauskreise. Das heißt, eine gemischte Truppe, ein Corpus permixtum. Mit echten Christen und Scheinchristen. Who is who? Und das ist, denke ich, das Problem auch mancher Evangelikaler, die noch in der Volkskirche tätig sind, die dort ein klares Zeugnis des Evangeliums verlauten lassen. Das ist entscheidend. Aber wenn man sich so lange in diesem Kontext bewegt, dann neigt man auch dazu, solchen Protagonisten, die grundlegende Aussagen über Jesus leugnen, zum Beispiel Kirchenleitern, die leugnen, dass Jesus Gottes Sohn ist, Kirchenleitern, die leugnen, dass Jesu Sühnetod am Kreuz nötig war, um uns von unserer Schuld zu befreien, die dann auch als Christen betrachten oder wie Christen behandeln, obwohl die keine Christen mehr sind. Jesus macht genau das Gegenteil. Jesus beruhigt nicht. Jesus sagt nicht, naja, alle, die ihr zu Sardes gehört, zu dieser Gemeinde, ihr seid schon alle irgendwie Christen, sondern Jesus rüttelt sie wach. Scheinchristen sind keine Realchristen. Aber dann gibt es unter dieser satten Mehrheit noch die andere Gruppe. Das steht in Vers 2, das Übrige, das sterben will. Der Rest, der zu sterben droht. Da war noch ein Rest geistlichen Lebens in dieser satten Mehrheit, sowohl inhaltlich als auch personell. Ein Rest geistlichen Lebens, der einzugehen drohte, der aber noch zuckte. Und diese zweite Gruppe innerhalb der satten Mehrheit nenne ich Schlafchristen. Schlafchristen im Unterschied zu den Scheinchristen. Und ganz wichtig, wir können diese beiden Gruppen oftmals gar nicht unterscheiden. Aber Gott sieht den Unterschied. Jesus sieht den Unterschied. Wir sehen von außen nur drauf und können oft gar nicht sagen, sind das nun Schlafchristen oder Scheinchristen. Schlafchristen, die hatten ähnlich wie ihre Stadt einmal bessere geistliche Zeiten erlebt. Die hatten einen Anfang mit Jesus gemacht. Die hatten mit dem Bibellesen begonnen, die waren treu in die Gemeinde gekommen, die hatten froh sein Evangelium auch an andere Leute weiterzugeben versucht und dann war das Schritt für Schritt eingeschlafen. Das kann die unterschiedlichsten Ursachen haben, dass man sehr stark mit lauter anderen Sachen beschäftigt war, dass man Kompromisse gemacht hat, erst kleine Kompromisse, dann größere Kompromisse mit bestimmten Sünden, von denen man wusste, es ist Sünde, aber man machte sie weiter und man klebte da dran und kam nicht mehr weg. Bei manchem war es auch ein bestimmter Einschnitt, der das Jäh abgebrochen hat, sein bewusstes Leben mit Jesus. Vielleicht eine Situation, wo er Gott nicht verstanden hat. Schlafchristen, da flackerte noch ein Rest, da war noch eine Glut, ein Flämmchen, das immer schwächer wurde. Wie Johannes hier schreibt, das zu sterben drohte. Der Rest, der zu sterben droht. Von außen waren die beiden Gruppen kaum zu unterscheiden, wie gesagt, Scheinchrist oder Schlafchrist. Gemeinsam war ihnen folgendes Kennzeichen. Johannes sagt, ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor Gott. Was heißt das? Ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor Gott. Wo ist das Problem? Was Jesus hier fordert, ist nicht eine vordergründige Werkgerechtigkeit. Also ein bisschen fleißiger, spende ein bisschen mehr, komm ein bisschen häufiger, so ein bisschen mehr, ein bisschen eine Schippe drauflegen. Das ist hier nicht gemeint. Mit den Werken meint Jesus hier den konkreten Lebensvollzug dieser Leute. Und er sagt, ob ihr Schlafchristen seid, ob ihr Scheinchristen seid, euer Lebensvollzug macht deutlich, ihr seid nicht wirklich an Gott hingegeben. Entscheidend ist ja nicht die Bewertung durch Menschen. Menschen können eine Menge sagen. Es kann stimmen, kann nicht stimmen, ist nicht so entscheidend, sondern deine Werke nicht als vollkommen befunden. Schauen Sie, hier steht vor Gott, darauf kommt es an. Vor Gott. Gott sieht das Herz an. Und Gott sagt diesen Leuten, in eurem real gelebten Leben schlägt sich nicht nieder, dass Jesus euer Herr ist. Und wenn das so ist, wenn das dauerhaft so ist, dann stimmt etwas nicht in deinem Herzen. Wie steht es mit deinen Vorlieben? Wie steht es mit deinen Gewohnheiten? Wie steht es mit deinem Verhältnis zum Geld? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Bist du bereit, das Jesus auszuliefern? Oder wehrst du dich gegen eine zu starke Einschränkung deiner Freiheit, beziehungsweise das, was du für deine individuelle Freiheit hältst? Ist dir bei deinen praktischen Entscheidungen das Wichtigste, was Jesus darüber denkt? Ist das für dich eine Kernfrage, eine Schlüsselfrage, ob deine Entscheidung und deren Folgen ihn ehren oder nicht? Oder ist dein Lebensstil im Alltag zusammengesetzt aus lauter hingenommenen Kompromissen? Und das führt genau zu dieser Diagnose. Ich habe deine Werke nicht als völlig, nicht als vollkommen befunden, nicht in dem Sinne sündlos. Sündlos ist keiner. Aber du bist Jesus nicht wirklich hingegeben. Ein alter Pastor hat das mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, wir müssen nicht vollkommen sein, aber völlig, völlig, völlig hingegeben mit all unseren Grenzen. Und das fehlte hier. Die Sardes-Mehrheit hatte sich im Mittelmaß behaglich eingerichtet. Und sie waren satt und zufrieden eingeschlafen. Und deswegen die satte Mehrheit. Die waren satt. Und darum kommt jetzt bei dem Gemeindecheck ein ähnliches Ergebnis bei denen heraus, wie seinerzeit Daniel, der Prophet Daniel, das für König Belsazar formulierte, als er sagte, du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. Und genau das ist das Ergebnis hier bei Sardes. Gewogen und für zu leicht befunden. Logischerweise stellte diese satte Mehrheit für ihre Kultur keine Herausforderung mehr dar. Tja, die wurden für niemanden zum Anstoß. Die wurden kaum bemerkt wahrscheinlich. Weil ihr harmloser, wirkungsloser Lebensstil keinen mehr aufregte. Riecht unser Lebensstil andere noch auf? Die archäologischen Funde sagen, dass es damals den typischen Kaiserkult gab. Darüber haben wir gestern noch viel gehört. Als Tiberius nach dem Erdbeben großzügige Finanzhilfe leistete, wurde ein Tempel errichtet. Und zu diesem Kaiserkult kam als Hauptreligion dort vor allem hinzu, seit dem 4. Jahrhundert vor Christus, der sogenannte Kybele-Kult, die Verehrung von Artemis, der Göttin Artemis. Reste des Tempels sind heute noch zu erkennen. Aber es ist nichts davon zu erkennen, dass die Christen damit irgendwie in Konflikt gekommen wären. Sardes, die blieben offensichtlich unter dem Radar. Und von denen hätte kaum jemand so eine SMS geschrieben wie einer unserer Mitarbeiter mir letzte Woche, der nach Osteuropa fliegen musste. Und dann hatte er ein Flugzeug verpasst, weil es mit einem Bus nicht geklappt hat und musste 2 Tage später dann nochmal ansetzen. Und dann schrieb er, dass er ein Taxi dann zum Flughafen dort zusammen mit 5 anderen Touristen genommen hätte. Und dann schrieb er, weil sie mir nicht entkommen konnten, konnte ich ihnen in dieser Zeit meine Bekehrungsgeschichte erzählen. Und er freute sich, dass Gott ihm diese Möglichkeit gegeben hatte. Sie konnten ihm nicht entkommen und er konnte ihnen seine Bekehrungsgeschichte erzählen und sie dadurch auf Jesus hinweisen. Das wäre den Sardes-Leuten nicht passiert. Die hatten nicht diesen Drang, den Glauben weiterzugeben. Sie ließen ihre Umwelt in Ruhe. Aber Jesus lässt sie nicht in Ruhe. Und Jesus fährt in diese selbstzufriedene Schläfrigkeit hinein mit diesen Zeilen, die man auch einen blauen Brief nennen könnte. Früher wurden von der Schule noch blaue Briefe geschrieben. Wenn die Versetzung gefährdet war, in Mathe 4-, Englisch auch ganz knapp an der Kante. Und dann gab es einen Brief an die Eltern. Die Versetzung ihres Kindes ist gefährdet. Bitte seien Sie wachsam bis zum Ende des Schuljahres und holen Sie raus, was rauszuholen ist. Ja, das ist ein blauer Brief. Und Jesus fordert in diesem Sinne die Leute auf, wacht endlich auf. Die Stadthistorie bot ja ein dramatisches Beispiel dafür, wohin selbstgerechte Schläfrigkeit jemanden führen kann. Das lag natürlich schon viele hundert Jahre zurück, damals 6. Jahrhundert, als Krösus sich mit Kyros angelegt hat, dem Perserkönig. Er war besiegt worden von Kyros und zog sich dann zurück nach Sardes, um sich gewissermaßen auszuruhen und sein Heer neu aufzubauen, aber Kyros setzte ihm nach. Und Krösus sagte, naja, zu Hause kann uns gar nichts passieren in Sardes. Da sind ja diese steilen Schluchten und in diesen steilen Schluchten können wir die leicht einkesseln und wir ziehen uns dann zurück auf unsere Akropolis. Diese Akropolis ist nur von einer Seite zugänglich, an den anderen Seiten ganz steile, steile Zugänge, da kommt sowieso keiner rauf. Und so zog Krösus sich dort zurück mit seinen Leuten und sie sagten, ja, wir müssen diesen einen Zugang, auf den müssen wir achten. Es wird schon nichts passieren. Und während der Zeit kraxelten die Perser an dieser steilen Wand nach oben. Und keiner achtete darauf, so erzählt die Geschichte. Einer sagt, ein Kind hätte das verteidigen können und diejenigen, die da mühsam hochkraxelten an der steilen Wand, abwehren können. Sie haben es nicht getan. Sie haben nicht mit der Möglichkeit dieser Gefahr gerechnet und die Akropolis wurde eingenommen. Sie haben teuer dafür bezahlt. Das war Krösus, teuer bezahlt. Und so wie Krösus ahnte die satte Mehrheit von Sardes nicht, in welcher Gefahr sie sich befanden. Die haben gesagt, wir haben doch alles im Griff. Ist doch alles wie normal, es droht keine Gefahr. Sie schlurften weiter verschlafen zum Gottesdienst. Sie machten oberflächlich mit bei dem, was ihre anderen Pläne nicht zu sehr durcheinander brachte. Wenn es dann eng wurde, musste im Zweifelsfalle dann der Gottesdienst dafür ausfallen. Aber sie blieben noch irgendwie dabei. Satte Mehrheit. Und Jesus stellt ihnen diese schonungslose Diagnose, um sie rauszureißen. Jesus hat die Hoffnung für die Scheinchristen und die Schlafchristen noch nicht aufgegeben. Warum? Der Grund steht im ersten Vers. Jesus bezeichnet sich hier als den, der die sieben Geister Gottes hat. Vollständigkeit. Jesus hat vollkommen verfügt über die Fülle des Heiligen Geistes. Jesus stehen alle Verkündiger dieser Welt zur Verfügung. Und Jesus hat die Macht durch sein Wort, das durch diesen Heiligen Geist gefüllt und geleitet ist, Menschenherzen zu verändern bis heute. Und das ist der Grund. Ein Ausleger schreibt, gerade dieser Totenkirche tritt Christus entgegen als der Herr der Fülle des Geistes, der lebendig macht. Und das bedeutet diese Selbstvorstellung in Vers 1, das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat, der vollständig in der Kraft und Fülle des Heiligen Geistes wirkt durch sein Wort. Nur der Heilige Geist hat die Kraft, tote Herzen aufzuwecken. Nur der Heilige Geist hat die Macht, schlafende Gewissen wachzurütteln, stumpfe Hirne in Bewegung zu versetzen. So, dass wir Sehnsucht bekommen nach Heilung, nach Vergebung. Und das ist auch die absolute Basis unserer Verkündigung. Darum legen wir Bibel aus, auch an diesem Wochenende. Weil alles davon lebt, dass Gottes Wort seine lebensschaffende Kraft in sich selber trägt. Das ist das Geheimnis. Verstehen Sie, darum machen wir Bibeltage. Darum können wir gar nicht intensiv genug das Wort Gottes studieren, weil die Bibel sagt, das Wort Gottes ist stärker als ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Es trägt seine Kraft in sich selbst, der über die Fülle des Heiligen Geistes verfügt. Und ein gutes Beispiel kennen die meisten von Ihnen. Stellen Sie sich die Situation auf dem Friedhof von Bethanien vor, in Johannes 11, als Lazarus schon tot ist und die Leute sagen zu Recht, er hat schon angefangen zu stinken, der Verwesungsprozess ist bereits eingetreten. Und Jesus tritt an diese Grabhöhle heran und erweckt den Lazarus zu neuem Leben. Wodurch? Durch sein Wort. Und das Wort, das Jesus ihm zuruft, trägt dieses neuschaffende Leben in sich. Und das ist die Verheißung, die Jesus seinem Wort gegeben hat. Wenn wir sein Wort treu weitergeben, auslegen, verkündigen, dann trägt dieses Wort seine lebensschaffende, verändernde Wirklichkeit in sich. Und es ist unser Gebet, dass dieses Wort durch Gottes Gnade viele Herzen erreicht und sie ermutigt, stärkt, verändert, korrigiert, was gerade nötig ist. Und so ruft Jesus in dieser Vollmacht, dessen, der die sieben Geister Gottes hat, die Sardes-Leute auf einen neuen Weg, den sie gehen sollen. Und dann hallen diese fünf Befehle durch den Schlafsaal einer sterbenden Gemeinde. Und der erste Befehl lautet, werde wach, in Vers 2, werde wach. Begreife, in welcher Gefahr du schwebst. Vielleicht sagst du, ich bin auch nicht Krösus. Was das Geld angeht, stimmt das wahrscheinlich leider. Aber im Hinblick auf deine naive Selbstgewissheit, kannst du da guten Gewissens sagen, ich bin noch nicht Krösus? Werner de Bohr war schon junger Pastor in einer Gemeinde. Und ihm war gar nicht aufgefallen, in welch prekärer Situation er sich persönlich befand. Er verwaltete sein Pfarramt, er hatte sogar schon theologische Bücher geschrieben. Ihm war nie klar geworden, was ein Christ eigentlich ist, dass ein Christ jemand ist, der persönlich begriffen hat, dass er von Jesus die Vergebung für seine Schuld braucht. Und dann passiert es 1945, in den Wirren der Endphase des Zweiten Weltkrieges, verlässt der junge Pfarrer seine ihm anvertraute Gemeinde in Stolp, das war in der Nähe von Köslin, das ist heute Polen, lässt sie dort im Stich und kurz danach packt ihn das Gewissen. Er schreibt selber, ich hatte keine einzelne schreckliche Tat begangen, aber in den Wochen des äußeren Zusammenbruchs 1945 kam ich auch in mir selber völlig ans Ende. Und ich musste erkennen, wer ich wirklich war. Da war in mir nichts, worauf ich mich vor Gott noch stützen konnte. Jeder Boden unter meinen Füßen war dahin. Und nun erfuhr ich, schreibt Werner de Boer, nun erfuhr ich, dass uns über diesem Abgrund der Verlorenheit nur die Arme des gekreuzigten und auferstandenen Christus halten können, der an unserer Stelle das Gericht erlitt, der für uns zum Fluch wurde und unsere Schuld getragen hat. Werner de Boer, werde wach. Und er ist wach geworden. Er hat begriffen, dass er bis dahin, obwohl er Pfarrer war, nur ein Scheinchrist war. Und er hat sich mit seiner Schuld zu Jesus geflüchtet. Und dann der zweite Ruf, der durch diesen Schlafsaal der Gemeinde hallt, wo Gottes Wort ein Herz in Bewegung bringt, da erkennt es auch die Verantwortung für die Mitgefährdeten. Stärke, was sterben will, sagt Jesus. Lass dich rühren und schrecken von der Not, die sich um dich herum ausbreitet. Und diese Not, dieses geistliche Siechtum hat viele Symptome. Wenn die Liebe zur Gemeinde, der Hunger nach Gottes Wort gegen den Nullpunkt tendiert und das gemeinsame Gebet immer seltener wird und die Freude über Gott immer müder und dieser Drang, andere mitzubringen und einzuladen, immer weniger und die Fürsorge füreinander immer mutloser und der Ton immer rauer. Und Jesus sagt, stärke, was sterben will. Lass es nicht laufen. Übernimm Verantwortung. Hau dich rein. Und dann der dritte Ruf. Denke daran, was du empfangen und gehört hast. Und das richtet sich jetzt an die Schlafchristen. Die waren ja Christen geworden. Und Jesus zeigt ihnen hier, dass er diesen Anfang von damals ernst nimmt. Denke an das, da war was in deinem Leben. Du hast etwas empfangen und du hast etwas gehört und du hast das aufgenommen. Jesus nimmt das ernst. Auch wenn du das durch deine Untreue zwischenzeitlich vergeigt hast, wenn du es vernachlässigt hast, wenn du dich so sehr schämst, dass du dich am liebsten gar nicht mehr daran erinnern willst. Aber vor Jesus ist das nicht durchgestrichen. Und Jesus sagt, ich will das Werk, das ich mit dir begonnen habe, zum Ziel bringen, Philipper 1, Vers 6. Denn euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden. Und das meint Jesus hier. Erinnere dich daran, wie du dich damals bekehrt hast. Erinnere dich daran, als du begriffen hast, wer ist Jesus? Er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist wahrer Gott. Er lebt. Er ist wirklich auferstanden. Und wie du dann kapiert hast, dass du vor dem heiligen Gott nicht bestehen kannst mit deinem Leben so, wie es ist. Und dass dir klar wurde, dass du das bist, was die Bibel einen Sünder nennt. Einen Menschen, der Gott nicht an die erste Stelle seines Lebens setzt. Einen Menschen, der meint, mit ein bisschen Religion die höhere Macht zufriedenstellen zu können. Und du wurdest froh, dass Jesus all das getan hat, was er getan hat am Kreuz. Und du bist zu ihm gekommen und du hast dieses Feuer der ersten Liebe erlebt. Und es war dir dann so ein Anliegen, auch wenn du über deinen Schatten springen musstest, wenn du deine innere Angst überwinden musstest, es war dir aber ein Anliegen, das Evangelium weiterzugeben. Psalm 103 erinnert uns daran und sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nie, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss es nicht, vergiss es doch nicht. Und dann der vierte Ruf, halt es fest. Halte es fest. Jesus gibt dir etwas Handfestes, an das du dich klammern kannst. Christ sein oder Christ werden bedeutet nicht, auf irgendeine nebulöse Hoffnung zu setzen, sondern Jesus sagt, halt es fest. Klammere dich daran, das ist real, deswegen kannst du dich daran festhalten. Das Evangelium von Jesus ist die größte Realität, die es gibt und deswegen musst du diese Veränderung in deinem Leben auch nicht selber produzieren, das kannst du sowieso nicht. Aber du darfst ihn bitten und du darfst dich zu ihm flüchten, aber du musst deine Verantwortung wahrnehmen, halte es fest. Und den Scheinchristen sagt Jesus, ergreif das endlich, Ergreif das endlich, was du persönlich von Jesus gehört und erfahren hast. Mach endlich ernst und hör auf mit dieser Fassade. Hör auf, dich darauf zu verlassen, dass du seit Jahren einer bestimmten Tradition folgst und an bestimmten Veranstaltungen teilnimmst und bestimmte Sätze sagst, die man von dir erwartet. Halte dich fest, nimm es ernst, mach ganze Sache. Vielleicht hörst du schon 15 Jahre lang Predigten und stimmst denen sogar irgendwie zu und hast es trotzdem noch nicht diesen Schritt gewagt, dich an Jesus zu binden und sein Evangelium zu ergreifen. Und das Letzte, was dann durch diesen Schlafsaal der Gemeinde hallt, ist wie ein Fazit, wie die zwangsläufige Folge. Kehre um. Kehre um. Dein Leben wird eine Kehrtwendung machen. Du wirst einen echten Kurswechsel erleben. Du wirst das Ruder um 180 Grad herumwerfen. Du wirst in eine neue Richtung unterwegs sein. Nämlich jetzt endlich mit Jesus. Und ich hoffe, dass das so deutlich wird. Jesu Zuruf hier in diesen kostbaren Versen ist das Gegenteil von einem moralischen Appell. Ist das Gegenteil davon, sich endlich zusammenzureißen und ein paar Fehler weniger zu machen und sich ein paar neue Gewohnheiten zuzulegen und so weiter. Das wäre ein grobes Missverständnis. Es ist kein moralischer Appell. Es ist die Aufforderung, sich ganz an Jesus zu hängen und ihm wirklich zu vertrauen und ihn zu bitten, Herr, hilf mir, dass ich endlich ganze Sache machen kann im Leben mit dir. Werde wach, stärke, was sterben will. Denke daran, was du empfangen und gehört hast. Halt es fest. Kehre um. Und durch diese fünf Imperative klingt der fröhliche Jubel eines unerwarteten Geschenks. Das Leben kann nochmal von vorn beginnen, egal wie alt du bist und egal, was du hinter dir hast. Du darfst Jesus um Vergebung bitten. Du darfst mit deinem Leben zu ihm kommen, zum ersten Mal vielleicht. Wenn du ein Scheinchrist gewesen bist bisher, dann wirst du zum ersten Mal wirklich zu Jesus kommen. Und zum wiederholten Male, wenn du ein Schlafchrist bist. Es gibt von William MacDonald ein wunderbar ermutigendes Buch für Menschen, die einmal einen Anfang gemacht haben und dann wieder weggekommen sind, durch welche Umstände auch immer. Und dieses Buch heißt, es gibt einen Weg zurück. Es gibt einen Weg zurück von William MacDonald. Und das ist auch die Botschaft dieser Verse. Aber soweit Jesus die Tür öffnet, das muss man auch sagen, so ernst zeigt er zugleich, was auf dem Spiel steht. Und das sehen wir auch an der Grammatik von Vers 3. Da wird ganz schroff eine Alternative aufgezeigt. Und die müssen wir auch noch sehen. Da heißt es am Anfang, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das heißt, wenn jemand den Ruf Jesu ablehnt, wenn jemand mit dem Ruf Jesu spielt, dann kann er sich nicht darauf verlassen, noch eine weitere Warnung zu bekommen. Sondern er muss ab jetzt damit rechnen, dass Jesus kommen wird wie ein Einbrecher, wie ein Dieb in der Nacht. Und das heißt, unerwartet, unangemeldet, ohne Vorankündigung. Und wenn er kommt und wenn er dich holt und wenn er ein letztes Stündchen geschlagen hat, dann ist die Gnadenfrist abgelaufen. Und dann bleibt für dich nur noch Gottes Gericht. Und deswegen macht Jesus diesen Ernst so deutlich. Du hast es gehört, du weißt, worum es geht. Und Jesus verwendet hier eine Formulierung, die wir schon aus dem Evangelium von ihm kennen, in Matthäus 24, wo er sagt, wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Matthäus 24, 42. Und seid bereit, denn der Menschensohn, also Jesus, kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Er hat zu dir gesprochen, er hat dir die Alternativen vorgelegt. Aber du kannst dich nicht darauf verlassen, dass das noch 25 Mal geschehen wird. Weil du ja noch so jung bist. Kommen wie ein Einbrecher in der Nacht. Aber solange das noch nicht geschehen ist, solange ruft er. Solange kannst auch du zu ihm rufen und er wird dich hören. Aber jeder, der Jesus bleibend ablehnt, wird sich dieser Situation gegenübersehen. Und dann wird es zu spät sein. Und dann kommt Jesus im allerletzten Teil auf jene Leute zu sprechen, die wir als saubere Minderheit bezeichnet haben. Bei der satten Mehrheit gab es zwei Gruppen, die Scheinchristen und die Schlafchristen. Bei der sauberen Minderheit finden wir am Ende nur eine einzige Gruppe und die nenne ich einfach mal Schneeweißchristen. Schneeweißchristen, Vers 4, aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Einige Namen, sagt Jesus, das heißt eine klar begrenzte Gruppe. Das sind keine fließenden Grenzen, nach dem Motto, heute gehörst du mal zu denen, morgen mal zu denen. Einige Namen. Und jetzt schauen Sie hin, was ist deren wichtigstes Kennzeichen? Deren wichtigstes Kennzeichen ist, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Das ist das Kennzeichen. Das macht die Identität dieser sauberen, deswegen sage ich ja saubere Minderheit aus. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen der sauberen Minderheit und der satten Mehrheit. Sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Der Ansatz ist nicht, dass Jesus sagt, deren Werke sind vollkommen. Sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Das heißt, sie sind rein von Sünde, ganz generell. Wodurch sind sie rein? Weil sie ein vollkommenes Leben führen? Weil sie keine Sünde mehr begehen? Nein. Das hatte Johannes ja schon im ersten Johannesbrief deutlich gemacht. Wer behauptet, er hätte keine Sünde und brauchte keine Vergebung, der betrügt sich selbst. Nein, warum? Schauen Sie, die genaue Erklärung finden wir in Offenbarung 7, Vers 14. Da wird das extra nochmal gesagt. Sie haben ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht im Blut des Lammes. So wie wir es in dem wunderbaren Lied eben von unserem Chor gehört haben. The precious blood of Jesus can wash my sins away. Und genau das haben die gemacht. Sie haben ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht im Blut des Lammes. Das heißt, sie haben Jesus um seine Vergebung gebeten aufgrund seines Sühnetodes, seines vergossenen Blutes am Kreuz. Und schauen Sie, nirgendwo hätte man das den Leuten besser vor Augen führen können als in Sardes, dem Zentrum der Wollfärbung. Die wussten, was das bedeutet, Stoffe zu färben, Stoffe zu bleichen und dass das eigentlich kaum geht. Und darum nennen wir diese Leute Schneeweiß-Christen. Dieser Begriff stammt eigentlich schon aus dem Alten Testament. Schon der Prophet Jesaja hatte sich so darüber gefreut. Er schreibt in Jesaja 1, Vers 18, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Schneeweiß. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Schneeweiß. Und David in seinem Bußpsalm, als er kapiert, wie dringend er auf Gottes Vergebung angewiesen ist, sagt er im Psalm 51, Vers 9, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Schneeweiß durch deine kostbare Vergebung. Und schauen Sie, das ist der Unterschied zu den Schlafchristen. Die Schlafchristen, die hatten auch schon mal die Vergebung ihrer Schuld erfahren, im Gegensatz zu den Scheinchristen. Die Scheinchristen hatten nie die Vergebung ihrer Schuld erfahren. Aber die Schlafchristen schon, damals, als sie zum Glauben gekommen waren. Und dann hatten sie sich wieder mit der Sünde besudelt. Und ihr Gewissen ist abgestumpft. Und sie haben sich mit ihrer Sünde arrangiert. Und sie haben sich ein Stück weit dran gewöhnt. Und so wurde ihr geistliches Leben nach und nach erstickt und war im Begriff zu sterben. Und das ist der Unterschied zu den Schneeweiß-Christen. Die haben auch mit Sünde zu kämpfen, hat doch Paulus selber gesagt. Die sind auch nicht vollkommen. Aber was ist der Unterschied? Sie leben aus der Vergebung durch Jesus. Weil sie Tag für Tag mit ihrem Herrn leben. Weil sie bewusst in seiner Gegenwart leben. Weil ihr Gewissen sensibel wird durch die regelmäßige Begegnung mit dem Wort Gottes. Und weil sie dieses Verlangen haben, Herr, ich weiß, ich falle immer noch in Sünde, aber bitte vergib mir doch. Das soll nicht so sein. Es tut mir leid. Ich möchte dich ehren mit meinem Leben. Und so macht uns der Heilige Geist auf unsere Sünde aufmerksam. Und er treibt uns dazu, die Vergebung zu erbitten und die Sache gleich bei Jesus in Ordnung zu bringen. Und das ist die Situation der sauberen Minderheit. Man könnte eigentlich sagen, die saubere Minderheit ist eine gesäuberte Minderheit. Sie ist eine gesäuberte Minderheit. Manche von uns trinken vielleicht gerne Espresso. Und wie schnell kann das passieren, dass sie den Espresso sich irgendwie auf ihr Jacket draufschütten? Und meine Frau sagt dann immer, schnell, das muss schnell abgerieben werden, ja? Ganz schnell weg damit, damit das Sakko nicht besudelt ist. Und so ist das hier gemeint, gleich abwischen, gleich zu Jesus kommen. Und Jesus tut seinen Jüngern den Dienst, den eine gute Mutter ihrem Säugling leistet. Sie macht es immer gleich sauber. Die letzte ist doch auch nicht 3 Tage in derselben Windel liegen. Und das Baby schreit und irgendwie merkt man das und man riecht es dann auch irgendwo und dann wird es regelmäßig gesäubert. Und darum geht es. Darum ist der Babypopo immer schneeweiß im übertragenen Sinne, weil er regelmäßig gesäubert wird. Entschuldigen Sie bitte dieses drastische Beispiel, aber das ist das Prinzip, das kann man gar nicht drastisch genug beschreiben. Und so betont auch unser Brief hier diese persönliche Gemeinschaft mit Jesus. Jesus sagt, sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Also darum geht es. Es geht nicht um irgendeine abstrakte Verrechnung von Schuld, sondern es geht um das Leben mit Jesus. Sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert, sagt er ausdrücklich. Und nicht, weil sie es selber verdient haben, nicht, weil sie so tolle Charaktere werden, sondern sie sind es wert, weil Jesus uns in seine Gemeinschaft zieht und weil er uns seinen Wert und seine Würde schenkt. Wir sind es wert, weil wir eng mit dem, der der Höchste und Größte ist, Jesus, verbunden sind. Und so werden wir geschmückt mit seiner Würde, mit seinem Wert. Und jetzt macht Jesus quasi den entscheidenden Unterschied zwischen Mehrheit und Minderheit. Die Schneeweiß-Christen leben in einer echten persönlichen Beziehung mit Jesus und darum sind ihre Kleider nicht befleckt, aus dieser beständigen Vergebung. Und schauen Sie bitte noch einmal hin. Jesus sagt nicht, die Werke der satten Mehrheit sind unvollkommen. Ja, das sagt er. Aber er sagt nicht im Gegensatz, die Werke der sauberen Minderheit sind vollkommen. Was den Unterschied ausmacht, sind eben nicht die Werke, sondern das Verhältnis zu Jesus. Aber das wirkt sich aus auf deinen Lebensstil. Und unser Lebensstil ist letztlich nur die Folge davon, wie es um unser persönliches Verhältnis zu Jesus bestellt ist. Darf ich das nochmal sagen? Unser Lebensstil ist letztlich die Folge davon, wie es um unser persönliches Verhältnis zu Jesus bestellt ist. Und so öffnet Jesus mit den letzten Sätzen seines Briefes die Tür nochmal für die Leute aus der satten Mehrheit. Und dann sind wir auch gleich durch. Ich habe ja gesagt, ein kurzer Brief, der hat Platz auf einer Postkarte. Aber diese Verse haben es wahrlich in sich. Vers 5, da sagt Jesus, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und merken Sie, was hier passiert. Jesus teilt jetzt am Ende diese beiden Blöcke der Gemeinde, satte Mehrheit, saubere Minderheit, die er bisher so klar markiert hat. Er teilt das jetzt wieder in lauter einzelne Gemeindeglieder. Jetzt kommt es gewissermaßen zu einer Individualisierung am Schluss. Er spricht lauter Einzelne an. Und das ist die ausdrückliche Einladung an die Scheinchristen und an die Schlafchristen, die persönliche Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus zu suchen und sich ihre Sünden endlich vergeben zu lassen. Und ich wäre wirklich gern dabei gewesen, als der Brief eintraf. Damals, wie viele Scheinchristen werden das erkannt haben? Gemeint, ich bin ja gar kein Christ. Ich habe mich darauf verlassen, ich war immer dabei. Aber hey, ich bin ja gar kein Christ. Noch nicht. Und wie viele von denen werden den Weg zur Bekehrung gefunden haben? Und bestimmt wurden damals viele Schlafchristen aufgeschreckt. Denn wissen Sie, wenn jemand zu Jesus gehört, dann kann er nicht bis an sein Lebensende Schlafchrist bleiben. Das geht einfach nicht. Sondern dann wird Gottes Heiliger Geist ihn früher oder später wachrütteln und überführen. Und er wird sich dann umso dankbarer auf die Seite der Schneeweiß-Christen schlagen. Am Ende des Tages gibt es nämlich unter denen, die sich für Christen halten, nicht drei, sondern nur zwei Möglichkeiten. Am Ende des Tages bleibt nur die Alternative Judas oder Petrus. Haus auf dem Sand oder Haus auf dem Fels. Entweder du stirbst als Scheinchrist oder als Schneeweiß-Christ. Entweder du gehst in die Verlorenheit oder du gehst zum Herrn. Und da geht es dann nicht mehr um Gruppen, um Mehrheiten und Minderheiten, sondern jeder Einzelne wird von Jesus persönlich gefragt. Und jeder Einzelne darf auch persönlich diese Verheißung für sich in Anspruch nehmen, mit der dieser Brief endet. Wir werden überkleidet mit einem weißen Kleid, sagt Jesus. Das ist der Smoking für den Himmel. Und das symbolisiert völlige Reinheit. Wir werden dann einmal völlig ohne jede Sünde sein. Wir werden, wenn wir endgültig beim Herrn sind, keine Vergebung mehr brauchen. Was für eine wunderbare Vorstellung. Wir werden ihn, Gott den Vater, sehen, wie er ist. Und dann das andere. Mein Name wird nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Das Neue Testament spricht von einem geheimnisvollen Buch, da kommen wir bei den nächsten Bibeltagen auch nochmal drauf, in das Gott die Namen seiner Kinder vor Grundlegung der Welt eingetragen hat. Philipper 4, Vers 3, Offenbarung 13, Vers 8, da steht, sie sind von Anfang der Welt geschrieben im Lebensbuch des Lammes. Und Jesus sagt, du wirst da nicht ausgelöscht werden. Keine Sorge, du wirst da nicht ausgelöscht werden. Städte wie Sardes führten damals Bürgerregister, aktuelle Bevölkerung. Und wenn dann jemand starb, wurde er getilgt aus den Dokumenten. Bei mir ist das nicht so, sagt Jesus. Wer zu mir gehört, wer drinsteht im Buch des Lebens, dessen Namen werde ich nie mehr auslöschen. Und dann die letzte Verheißung. Jesus wird sich zu mir persönlich bekennen. Er sagt, ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das hatte der Herr seinen Jüngern schon so versprochen in Matthäus 10, Vers 32. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und jetzt weitet Jesus das ausdrücklich auf alle seine Nachfolger aus. Und dann werde ich sagen, der gehört zu mir. Und die gehört zu mir. Ja, ich bekenne diesen Namen. Martin Luther hat sich auf diesen Tag so gefreut. Und er hat ihn sich in manchen Situationen auch ziemlich plastisch vorgestellt. Und er war so erleichtert, dass er dabei sein durfte, weil er wusste, Christus, ich hänge an Christus und er hält mich fest. Und er hat einmal gesagt, mir ist es wegen angeborener Bosheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben dürfte, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so wäre es aus mit mir, dann müsste ich verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an dem Baum mich hängt, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin, auch wenn ich noch schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er zum Vater. Vater, dies Anhängsel da, der Luther da, das muss auch durch. Er hat zwar alle deine Gebote übertreten, aber er hat sich an mich gehängt. Was willst, Vater? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das ist das Bekenntnis Christi zu uns. Und Luther fügt hinzu, das soll mein Glaube sein. Ist das dein Glaube? Damit wird am Schluss nochmal deutlich, was die Schneeweiß-Christen zu Schneeweiß-Christen macht. Woher wir diese Reinheit haben, die uns so herrlich schmückt und am Ende als sündlos ausweist. Das ist niemals unsere moralische Qualität, sondern das ist einzig und allein, dass wir an Christus hängen, der uns in seine Vergebung und in seine Vollkommenheit einhüllt und hineinzieht. Christi Blut und Gerechtigkeit, sagt Zinzendorf, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ein letztes Mal, ich würde gern wissen, wie die damals in Sardes reagiert haben. Schwer zu sagen. Aber es gibt einen hoffnungsvollen Hinweis. Einige Jahrzehnte, nachdem Johannes diesen Brief schrieb, gab es in Sardes einen großartigen Bischof namens Melito. Das wissen wir aus der späteren Kirchengeschichte von Eusebius. Melito. Dieser Melito liebte die Bibel. Er reiste extra nach Israel, um die hebräischen Schriften zu studieren. Und vor allem verstand sich dieser Bischof Melito als Apologet. Das heißt, er verteidigte den Glauben. Und wir lesen, dass er den Glauben auch gegenüber dem Kaiser Mark Aurel verteidigt hat. Das ist ein starker Hinweis, dass dieser Brief damals einiges bewirkt hat. Dass es möglicherweise zu einer Erweckung kam und die Gemeinde in Sardes noch einmal zu neuem Leben erwachte. Für wie lange? Können wir nicht sagen. Aber seitdem fordert dieses knappe Schreiben an Sardes jede Generation wieder neu heraus. Und du musst wissen, wo du stehst. Bist du Scheinchrist? Bist du zurzeit Schlafchrist? Oder bist du ein Schneeweißchrist? Wer Ohren hat, so endet dieser Brief, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du derselbe bist, wie damals, als du diesen Brief an Sardes hast schreiben lassen. Und du durchschaust uns genauso, mit deinem unbestechlichen und zugleich liebevollen Blick. Du durchschaust die Situation unserer Gemeinde und du durchschaust die Situation von jedem Einzelnen von uns. Danke, Herr, dass du uns die Tür so weit öffnest. Und dass jeder, der seine Situation erkennt und der begriffen hat, wie sehr er deine Rettung braucht, dass er sich direkt an dich wenden darf. Herr, du bist nicht weiter entfernt als ein Gebet und wir alle brauchen dich. Dass du uns aufrüttelst, dass du uns behütest, dass du uns vergibst, dass du uns änderst und dass du uns sicher zum Ziel bringst. Danke, dass du wirklich lebst. Und wir beten dich an als unseren Herrn und unseren König. Amen.